17. Kapitel: Der kommerzielle Profit. A. Bildung des kommerziellen Profits. Man hat in Buch 2 gesehen, dass die reinen Funktionen des Kapitals in der Zirkulation, also die Akte des Verkaufens und Kaufens, weder Wert noch Mehrwert erzeugen. Umgekehrt zeigte es sich, dass die Zeit, die hierfür nötig ist, objektiv mit Bezug auf die Waren und subjektiv mit Bezug auf den Kapitalisten Grenzen erzeugt für die Bildung von Wert und Mehrwert. Was von der Verwandlung des Warenkapitals an sich gilt, wird natürlich in keiner Weise dadurch geändert, dass ein Teil derselben die Gestalt des Warenhandlungskapitals annimmt. Wenn dies Geldkapital weder Wert noch Mehrwert schafft, so kann es diese Eigenschaften nicht dadurch erwerben, dass es, statt vom industriellen Kapitalisten von einer anderen Abteilung Kapitalisten zur Verrichtung derselben Funktionen beständig in Zirkulation geworfen wird. Wie weit das Kaufmannskapital indirekt produktiv sein kann, ist bereits angedeutet und wird später noch weiter erörtert werden. Das Warenhandlungskapital also, abgestreift alle heterogenen Funktionen wie Aufbewahren, Spedieren, Transportieren, Einteilen, Detaillieren, die damit verknüpft sein mögen und beschränkt auf seine wahre Funktion des Kaufens, um zu verkaufen, schafft weder Wert noch Mehrwert, sondern vermittelt nur ihre Realisation und damit zugleich den wirklichen Austausch der Waren, den gesellschaftlichen Stoffwechsel. Dennoch, da die Zirkulationsphase des industriellen Kapitals ebenso sehr eine Phase des Reproduktionsprozesses bildet wie die Produktion, muss das im Zirkulationsprozess selbstständig fungierende Kapital ebenso sehr den jährlichen Durchschnittsprofit abwerfen wie das in den verschiedenen Zweigen der Produktion fungierende Kapital. Würfe das Kaufmannskapital einen höheren prozentigen Durchschnittsprofit ab als das industrielle Kapital, so würde sich ein Teil des industriellen Kapitals in Kaufmannskapital verwandeln. Würfe es einen niedrigeren Durchschnittsprofit ab, so fände der umgekehrte Prozess statt. Ein Teil des Kaufmannskapitals würde sich in Industrielles verwandeln. Keine Kapitalgattung hat größere Leichtigkeit, ihre Funktion zu ändern, als das Kaufmannskapital. Da das Kaufmannskapital selbst keinen Mehrwert erzeugt, so ist klar, dass der Mehrwert, der in Form des Durchschnittsprofits auf es fällt, einen Teil des von dem gesamten produktiven Kapital erzeugten Mehrwerts bildet. Aber die Frage ist nun die: Wie zieht das Kaufmannskapital den ihm zufallenden Teil des vom produktiven Kapital erzeugten Mehrwerts oder Profits an sich? Es ist nur Schein, dass der kaufmännische Profit bloßer Zuschlag, nominelle Erhöhung des Preises der Waren über ihren Wert ist. Es ist klar, dass der Kaufmann seinen Profit nur aus dem Preis der von ihm verkauften Waren beziehen kann und noch mehr, dass dieser Profit, den er beim Verkauf seiner Waren macht, gleich sein muss der Differenz zwischen seinem Kaufpreis und seinem Verkaufspreis. Es ist möglich, dass nach dem Kauf der Ware und vor ihrem Verkauf zusätzliche Kosten, Zirkulationskosten, in sie eingehen. Gehen solche Kosten ein, so ist klar, dass der Überschuss des Verkaufspreises über den Kaufpreis nicht bloß Profit vorstellt, sondern auch Kosten für C plus V des Kaufmanns. Um die Untersuchung zu vereinfachen, unterstellen wir zunächst, dass keine solchen Kosten eingehen. Bei dem industriellen Kapitalisten ist der Unterschied zwischen dem Verkaufspreis und dem Kaufpreis seiner Ware gleich dem Unterschied zwischen ihrem Produktionspreis und ihrem Kostpreis oder, wenn wir das gesellschaftliche Gesamtkapital betrachten, gleich dem Unterschied zwischen dem Wert der Waren und ihrem Kostpreis für die Kapitalisten. Was sich wieder auflöst in dem Unterschied des Gesamtquantums der in ihnen vergegenständlichten Arbeit über das Quantum der in ihnen vergegenständlichten bezahlten Arbeit. Während der industrielle Kapitalist in der Zirkulation den bisher produzierten Mehrwert oder Profit nur realisiert, soll der Kaufmann dagegen in der Zirkulation und durch sie seinen Profit nicht nur realisieren, sondern erst machen. Aber warum wurde angenommen, dass der industrielle Kapitalist dem Kaufmann die Waren zu ihren Produktionspreisen verkauft? Oder vielmehr, was war in dieser Annahme vorausgesetzt? Dass das kaufmännische Kapital nicht in die Bildung der allgemeinen Profitrate eingeht. Wir gingen notwendig von dieser Voraussetzung aus bei der Darstellung der allgemeinen Profitrate, erstens, weil das kaufmännische Kapital als solches damals für uns noch gar nicht existierte, und zweitens, weil der Durchschnittsprofit und daher die allgemeine Profitrate zunächst notwendig zu entwickeln war als Ausgleichung der Profite oder Mehrwerte, die von den industriellen Kapitalen der verschiedenen Produktionssphären wirklich produziert werden. Bei dem Kaufmannskapital haben wir dagegen mit einem Kapital zu tun, das am Profit teilnimmt, ohne an seiner Produktion teilzunehmen. Es ist also jetzt nötig, die frühere Darstellung zu ergänzen. Gesetzt, das während des Jahres vorgeschossene industrielle Gesamtkapital sei 720c plus 180v gleich 900, etwa Milliarden Euro, und die Mehrwertrate gleich 100%, das Produkt also 720c plus 180v plus 180m. Nennen wir dann dies Produkt oder das produzierte Warenkapital W, so ist sein Wert oder Produktionspreis gleich 1080 und die Rate des Profits für das gesamte Kapital von 900 ist 20%. Diese 20% sind nach dem früher entwickelten die Durchschnittsprofitrate, da der Mehrwert hier nicht auf dieses oder jenes Kapital von besonderer Zusammensetzung, sondern auf das gesamte industrielle Kapital mit seiner Durchschnittszusammensetzung berechnet ist. Also W gleich 1080 und die Profitrate 20%. Wir wollen aber nun annehmen, dass außer diesen 900 Milliarden industrielles Kapital noch 100 Milliarden Kaufmannskapital hinzukommt, welches anteilig nach seiner Größe denselben Anteil am Profit hat wie jenes. Nach der Voraussetzung ist es ein Zehntel des Gesamtkapitals von 1000. Es beteiligt sich also mit 1/10 am Gesamtmehrwert von 180 und erhält so einen Profit von 18 zur Rate von 18%. In der Tat also ist der zwischen den anderen 9/10 des Gesamtkapitals zu verteilende Profit nur noch 162 oder auf das Kapital von 900 ebenfalls gleich 18%. Der Preis also, wozu W von den Besitzern des industriellen Kapitals von 900 an die Warenhändler verkauft wird, ist 720c plus 180v plus 162m gleich 1062. Schlägt der Kaufmann also auf sein Kapital von 100 den Durchschnittsprofit von 18%, so verkauft er die Waren zu 1062 plus 18 gleich 1080, das heißt zu ihrem Wert. Obgleich er seinen Profit nur in der Zirkulation und durch sie macht und nur durch den Überschuss seines Verkaufspreises über seinen Kaufpreis. Aber dennoch verkauft er die Ware nicht über ihrem Wert oder nicht über ihrem Produktionspreis, eben weil er sie unter ihrem Wert oder unter ihrem Produktionspreis von den industriellen Kapitalisten gekauft hat. In die Bildung der allgemeinen Profitrate geht also das Kaufmannskapital bestimmend ein, anteilig nach dem Teil, den es vom Gesamtkapital bildet. Es tritt damit auch eine nähere, einschränkende Bestimmung des Produktionspreises ein. Und der Produktionspreis ist nach wie vor zu verstehen, der Preis der Ware gleich ihren Kosten, dem Wert des in ihr enthaltenen konstanten plus variablen Kapital plus dem Durchschnittsprofit darauf. Aber dieser Durchschnittsprofit ist jetzt anders bestimmt. Er ist bestimmt durch den Gesamtprofit, den das totale produktive Kapital erzeugt, aber nicht berechnet auf dies produktive Totalkapital, wenn dies wie oben gleich 900 und der Profit 180 wäre, sondern berechnet auf das totale produktive plus das Handelskapital, sodass, wenn 900 produktives und 100 Handelskapital ist, die Durchschnittsprofitrate gleich 180 zu 1000 gleich 18% ist. In der Durchschnittsprofitrate ist bereits der auf das Handelskapital fallende Teil des Gesamtprofits eingerechnet. Der wirkliche Wert oder Produktionspreis des gesamten Warenkapitals ist daher gleich K plus P plus H, wo H der kommerzielle Profit. Der Produktionspreis oder der Preis, wozu der industrielle Kapitalist verkauft, ist also kleiner als der wirkliche Produktionspreis der Ware Oder wenn wir die Gesamtheit der Waren betrachten, so sind die Preise, wozu die industrielle Kapitalistenklasse sie verkauft, kleiner als ihre Werte. Indem nun der Kaufmann Ware, die ihm 100 kostet, zu 118 verkauft, schlägt er allerdings 18% auf. Aber da die Ware, die er zu 100 gekauft hat, 118 wert ist, verkauft er sie deswegen nicht über ihrem Wert. Wie das industrielle Kapital nur Profit realisiert, der als Mehrwert schon im Wert der Ware steckt, so das Handelskapital nur, weil der ganze Mehrwert oder Profit noch nicht realisiert ist, in dem vom industriellen Kapital realisierten Preis der Ware. Der Verkaufspreis des Kaufmanns steht so über dem Einkaufspreis nicht, weil der Verkaufspreis über, sondern weil der Einkaufspreis unter dem Totalwert steht. B. Kaufmännische Zirkulationskosten. In der ergänzenden Ausgleichung der Profite durch die Dazwischenkunft des Kaufmannskapitals zeigte sich, dass in den Wert der Ware kein zusätzliches Element eingeht für das vorgeschossene Geldkapital des Kaufmanns, dass der Zuschlag auf den Preis, wodurch der Kaufmann seinen Profit macht, nur gleich ist dem Wertteil der Ware, den das produktive Kapital im Produktionspreis der Ware nicht berechnet hat. Dies ist jedoch nur richtig, wenn wie bisher angenommen wird, dass der Kaufmann keine Unkosten hat oder dass er außer dem Geldkapital, das er vorschießen muss, kein anderes Kapital, zirkulierendes oder fixes, im Prozess des Kaufens und Verkaufens vorzuschießen hat. Dem ist jedoch nicht so, wie man gesehen hat bei Betrachtung der Zirkulationskosten. Buch 2, Kapitel 6. Welche Art immer diese Zirkulationskosten sein mögen, ob sie aus dem rein kaufmännischen Geschäft als solchem entspringen, also zu den spezifischen Zirkulationskosten des Kaufmanns gehören, oder ob sie Posten vorstellen, die aus nachträglichen, innerhalb des Zirkulationsprozesses hinzukommenden Produktionsprozessen wie Spedition, Transport, Aufbewahrung usw. entspringen, sie unterstellen auf der Seite des Kaufmanns außer dem im Warenkauf vorgeschossenen Geldkapital stets ein zusätzliches Kapital, das in Ankauf und Zahlung dieser Zirkulationsmittel vorgeschossen war. Soweit dies Kostenelement aus zirkulierendem Kapital besteht, geht es ganz. Soweit aus fixem Kapital geht es nach Maßgabe seines Verschleißes als Zusatzelement in den Verkaufspreis der Waren ein. Ob aber zirkulierend oder fix, dies ganze zusätzliche Kapital geht ein in die Bildung der allgemeinen Profitrate. Die rein kaufmännischen Zirkulationskosten, also mit Ausschluss der Kosten für Spedition, Transport, Aufbewahrung usw., lösen sich auf in die Kosten, die nötig sind, um den Wert der Ware zu realisieren, ihn sei es aus der Ware in Geld oder aus Geld in Ware zu verwandeln. Alles dies findet sich im eigentlichen Großhandel, wo das kaufmännische Kapital am reinsten und am wenigsten verquickt mit anderen Funktionen erscheint. Die Kosten, die wir hier betrachten, sind die des Kaufens und die des Verkaufens. Es ist schon früher bemerkt worden, dass sie sich auflösen in Rechnen, Buchführen, Markten, Korrespondenz etc. Das konstante Kapital, das dazu erfordert ist, besteht in Kontor, Papier, Porto etc. Die anderen Kosten lösen sich auf in variables Kapital, das in Anwendung kaufmännischer Lohnarbeiter vorgeschossen wird. Diese sämtlichen Kosten werden nicht gemacht in der Produktion des Gebrauchswerts der Waren, sondern in der Realisation ihres Werts. Sie sind reine Zirkulationskosten. Sie gehen nicht ein in den unmittelbaren Produktionsprozess, aber in den Zirkulationsprozess, daher in den Gesamtprozess der Reproduktion. C. Kaufmännische Lohnarbeiter, kaufmännische Angestellte. Es fragt sich jetzt, wie verhält es sich mit den kaufmännischen Lohnarbeitern, die der kaufmännische Kapitalist hier, der Warenhändler, beschäftigt. Nach einer Seite hin ist ein solcher kaufmännischer Arbeiter Lohnarbeiter wie ein anderer. Erstens, insofern die Arbeit gekauft wird vom variablen Kapital des Kaufmanns, nicht von dem als Revenu verausgabten Geld. Und daher auch nur gekauft wird nicht für Privatbedienung, sondern zum Zweck der Selbstverwertung des darin vorgeschossenen Kapitals. Zweitens, sofern der Wert seiner Arbeitskraft und daher sein Arbeitslohn bestimmt ist, wie bei allen anderen Lohnarbeitern, durch die Produktion und Reproduktionskosten seiner spezifischen Arbeitskraft, nicht durch das Produkt seiner Arbeit. Aber es muss zwischen ihm und den direkt vom industriellen Kapital beschäftigten Arbeitern derselbe Unterschied stattfinden, der zwischen dem industriellen Kapital und dem Handelskapital und daher zwischen dem industriellen Kapitalisten und dem Kaufmann stattfindet. Da der Kaufmann als bloßer Zirkulationsagent weder Wert noch Mehrwert produziert, so können auch die von ihm in denselben Funktionen beschäftigten kaufmännischen Arbeiter unmöglich unmittelbar Mehrwert für ihn schaffen. Was Schwierigkeiten macht mit Bezug auf die kaufmännischen Lohnarbeiter, ist keineswegs zu erklären, wie sie direkt für ihren Beschäftiger Profit produzieren, obgleich sie nicht direkt Mehrwert produzieren. Diese Frage ist in der Tat schon gelöst durch die allgemeine Analyse des kaufmännischen Profits. Ganz wie das industrielle Kapital dadurch Profit macht, dass es in den Waren steckende und realisierte Arbeit verkauft, für die es kein Äquivalent bezahlt hat, so das kaufmännische Kapital dadurch, dass es dem produktiven Kapital die unbezahlte Arbeit, die in der Ware steckt, nicht ganz zahlt, dagegen beim Verkauf der Waren diesen noch in den Waren steckenden und von ihm unbezahlten Teil sich zahlen lässt. Das Verhältnis des Kaufmannskapitals zu Mehrwert ist ein anderes als das des industriellen Kapitals. Das Letztere produziert den Mehrwert durch direkte Aneignung unbezahlter fremder Arbeit. Das Erstere eignet sich einen Teil dieses Mehrwerts an, indem es diesen Teil vom industriellen Kapital auf sich übertragen lässt. Wie die unbezahlte Arbeit des Arbeiters dem produktiven Kapital direkt Mehrwert schafft, schafft die unbezahlte Arbeit der kommerziellen Lohnarbeiter dem Handelskapital einen Anteil an jenem Mehrwert. Besäße jeder Kaufmann nur so viel Kapital, als er persönlich fähig ist, durch seine eigene Arbeit umzuschlagen, so fände eine unendliche Zersplitterung des Kaufmannskapitals statt. Die beschränkte Teilung der Arbeit im kaufmännischen Betrieb, wo der eine Bücher führt, der andere die Kasse, ein dritter korrespondiert, dieser einkauft, jener verkauft, dieser reist etc., erspart Arbeitszeit in ungeheuren Massen, sodass die im Großhandel verwandte Zahl von kaufmännischen Arbeitern in gar keinem Verhältnis steht zu der vergleichsmäßigen Größe des Geschäfts. Es ist dies der Fall, weil im Handel viel mehr als in der Industrie dieselbe Funktion, ob im Großen oder Kleinen verrichtet, gleich viel Arbeitszeit kostet. Daher zeigt sich auch die Konzentration im Kaufmannsgeschäft historisch früher als in der industriellen Werkstatt. Dasselbe Kaufmannskapital, wenn auf viele kleine Kaufleute verteilt, würde wegen dieser Zersplitterung viel mehr Arbeiter zur Vermittlung seiner Funktionen nötig machen und es wäre außerdem größeres Kaufmannskapital nötig, um dasselbe Warenkapital umzuschlagen. Ob ein kaufmännischer Lohnarbeiter bei einem Handelskapitalisten oder bei einem industriellen Kapitalisten beschäftigt ist, sein Verhältnis zur gesellschaftlichen Mehrwertproduktion ist ganz dasselbe. Im Folgenden wird daher die Zirkulationsarbeit der kaufmännischen Lohnarbeiter in einem Industriebetrieb analysiert, um den Unterschied zwischen direkt produktiver Arbeit in der Industrie mehrwertschaffend und der indirekt produktiven Arbeit profitvergrößernd im Handel schärfer herauszuarbeiten. Je entwickelter die Produktionsleiter, desto größer, wenn auch keineswegs im Verhältnis, sind die kaufmännischen Operationen des industriellen Kapitals, also auch die Arbeit und die sonstigen Zirkulationskosten für die Realisierung des Werts und Mehrwerts. Es wird dadurch Anwendung kommerzieller Lohnarbeiter nötig, die das eigentliche Kontor bilden. Die Auslage für dieselben, obgleich in Form von Arbeitslohn gemacht, unterscheidet sich von dem variablen Kapital, das im Ankauf der produktiven Arbeit ausgelegt ist. Es vermehrt die Auslagen des industriellen Kapitalisten, ohne direkt den Mehrwert zu vermehren. Denn es ist Auslage, bezahlt für Arbeit, die nur in der Realisierung schon geschaffener Werte verwandt wird. Wie jede andere Auslage dieser Art vermindert auch diese die Rate des Profits, weil das vorgeschossene Kapital wächst, aber nicht der Mehrwert. Der industrielle Kapitalist sucht also diese Zirkulationskosten, ganz wie seine Auslagen für konstantes Kapital auf ihr Minimum zu beschränken. Das industrielle Kapital verhält sich also nicht in derselben Weise zu seinen kommerziellen wie zu seinen produktiven Lohnarbeitern. Je mehr von diesen letzteren bei sonst gleichbleibenden Umständen angewandt werden, umso massenhafter die Produktion, umso größer der Mehrwert oder Profit. Umgekehrt dagegen bei seinen kaufmännischen Arbeitern. Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Arbeit, die nur in den vermittelnden Operationen besteht, welche teils mit der Berechnung der Werte, teils mit ihrer Realisierung, teils mit der Wiederverwandlung des realisierten Geldes in Produktionsmittel verbunden sind, deren Umfang also von der Größe der produzierten und zu realisierenden Werte abhängt, dass eine solche Arbeit nicht als Ursache wie die direkt produktive Arbeit, sondern als Folge der jeweiligen Größen und Massen dieser Werte wirkt. Um viel zu messen, zu wiegen, zu verpacken, zu transportieren, muss viel da sein. Die Menge der Pack- und Transportarbeit usw. so hängt ab von der Masse der Waren, die Objekte ihrer Tätigkeit sind, nicht umgekehrt. Der Kapitalist vermehrt die Zahl der kaufmännischen Arbeiter, wenn mehr Wert und Profit zu realisieren ist. Die Zunahme dieser Arbeit ist stets Wirkung, nie Ursache der Vermehrung des Mehrwerts. Der kommerzielle Arbeiter produziert nicht direkt Mehrwert, aber der Preis seiner Arbeit ist durch den Preis seiner Arbeitskraft, also deren Produktionskosten, bestimmt, während die Ausübung dieser Arbeitskraft als eine Anspannung, Kraftäußerung und Abnutzung wie bei jedem anderen Lohnarbeiter keineswegs durch den Wert seiner Arbeitskraft begrenzt ist. Sein Lohn steht daher in keinem notwendigen Verhältnis zu der Masse des Profits, die er dem Kapitalisten realisieren hilft. Was er dem Kapitalisten kostet und was er ihm einbringt, sind verschiedene Größen. Er bringt ihm ein, nicht indem er direkt Mehrwert schafft, aber indem er die Kosten der Realisierung des Mehrwerts vermindern hilft, soweit er zum Teil unbezahlte Arbeit verrichtet. Der eigentliche kaufmännische Arbeiter, gleich Angestellte, gehört zu der besser bezahlten Klasse von Lohnarbeitern, zu denen, deren Arbeit geschickte Arbeit ist, die über der Durchschnittsarbeit steht. Indes hat der Lohn die Tendenz zu fallen, selbst im Verhältnis zur Durchschnittsarbeit im Fortschritt der kapitalistischen Produktionsweise. Teils durch Teilung der Arbeit innerhalb des Kontors. Zweitens, weil die Vorbildung, Handels- und Sprachkenntnisse usw. mit dem Fortschritt der Wissenschaft und Volksbildung immer rascher, leichter, allgemeiner, billiger reproduziert werden. Die Verallgemeinerung des Volksunterrichts erlaubt, diese Sorte aus Klassen zu rekrutieren, die früher davon ausgeschlossen waren, an schlechtere Lebensweise gewöhnt waren. Dazu vermehrt sie den Zudrang und damit die Konkurrenz. Mit einigen Ausnahmen entwertet sich daher im Fortgang der kapitalistischen Produktion die Arbeitskraft dieser Leute, ihr Lohn sinkt, während ihre Arbeitsfähigkeit zunimmt. D. Resümee. Dem industriellen Kapital erscheinen und sind die Zirkulationskosten Unkosten. Dem Kaufmann erscheinen sie als Quelle seines Profits, der die allgemeine Profitrate vorausgesetzt, im Verhältnis zur Größe seines Kaufmannskapitals steht. Die in diesen Zirkulationskosten zu machende Auslage ist daher für das kaufmännische Kapital eine produktive Anlage. Also ist auch die kommerzielle Arbeit, die es kauft, für es unmittelbar produktiv. Das Kaufmannskapital geht also ein in die Ausgleichung des Mehrwerts zum Durchschnittsprofit, obgleich nicht in die Produktion dieses Mehrwerts. Daher enthält die allgemeine Profitrate bereits einen Abzug vom Profit des industriellen Kapitals. Es folgt aus dem bisherigen. Erstens, je größer das Kaufmannskapital im Verhältnis zum industriellen Kapital, desto kleiner die Rate des industriellen Profits und umgekehrt. Zweitens, die Durchschnittsrate des Profits des direkt ausbeutenden Kapitalisten drückt also die Rate des Profits kleiner aus, als sie wirklich ist. Im Gang der wissenschaftlichen Analyse erscheint die Bildung der allgemeinen Profitrate als ausgehend von den industriellen Kapitalen und ihrer Konkurrenz und erst später berichtigt, ergänzt und modifiziert durch die Dazwischenkunft des Kaufmannskapitals. Im Gang der historischen Entwicklung verhält sich die Sache geradezu umgekehrt. Es ist das kommerzielle Kapital, das zuerst die Preise der Waren mehr oder minder durch ihre Werte bestimmt. Der kommerzielle Profit bestimmt ursprünglich den industriellen Profit. Erst sobald die kapitalistische Produktionsweise durchgedrungen und der Produzent selbst Kaufmann geworden, wird der kaufmännische Profit reduziert auf den Anteil des Gesamtmehrwerts, der dem Handelskapital als einem Anteil des im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess beschäftigten Gesamtkapitals zukommt. Es gab eine unfruchtbare Diskussion darüber, ob kaufmännische Lohnarbeiter zum produktiven Gesamtarbeiter, dem Proletariat, gehören oder nicht. Zunächst ist es seltsam, dass die Bank- und Handelskapitalisten fraglos zur Kapitalistenklasse gehören, aber die Lohnarbeiter, die sie ausbeuten, nicht zur Arbeiterklasse gehören sollen. Zum anderen hat Marx die kaufmännischen Arbeiter nirgends als unproduktive Arbeiter bezeichnet. Er unterscheidet vielmehr zwischen direkt produktiven und indirekt produktiven Arbeitern. Die einen schaffen unmittelbar Mehrwert, die anderen vermehren indirekt den gesellschaftlichen Mehrwert, wie es anhand des kaufmännischen Kapitals MEW 25-291 erklärt ist. Beide vermehren den Profit für das Kapital.